Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Christian Demand, Kunsthistoriker und Kulturphilosoph und Herausgeber der Kulturzeitschrift Merkur. Hallo Herr Demand, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerade eben hier unser Livestream von Phoenix läuft auch bei uns im Studio ohne Ton, ist Bundeskanzler Scholz vereidigt worden, hat seinen Amtseid abgelegt. Und wir hören jetzt mal, was die Bundestagspräsidentin heute Morgen gesagt hat, nachdem Olaf Scholz vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt wurde.
Mitgliederzahl 736. Abgegebene Stimmen 707. Ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 303 Abgeordnete, Enthaltungen 6. Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Also Olaf Scholz ist gewählt und jetzt gerade eben sogar vereidigt, und das hat sich so angehört.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Ja, Christian Demand, das ist natürlich das Thema dieses Tages heute. Was sind Ihre Gedanken, wenn Sie das hören? Ich muss zugeben, bei mir kribbelt es da schon ein bisschen, schon historisch.
Ja, natürlich. Ich bin irgendwie ganz angetan von der Statur, die macht, ich glaube, die Haltung von Olaf Scholz, sein Auftreten in der Öffentlichkeit verändert sich ja nicht allzu sehr. Es ist ja nicht ein Chamäleon, aber so macht er einen guten Eindruck. Das hat was sehr Staatsmännisches.
Ja, und ich kann hier ja nochmal kurz auf den Livestream verweisen. Olaf Scholz steht, er grinst sehr unter der Maske, vielleicht sogar schlumpfig, wer weiß. Cem Özdemir steht daneben und er nimmt jetzt gerade von sehr vielen verschiedenen Bundestagsabgeordneten Glückwünsche entgegen. Also das ist unser Thema dieses Tages heute. Gleich sprechen wir natürlich auch mit unserer Hauptstadtkorrespondentin direkt im Bundestag und ich freue mich auf die Stunde. Wir haben ja gerade schon den Eid des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz gehört. Der ist jetzt tatsächlich neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben direkt aus dem Bundestag unsere Korrespondentin Ann-Kathrin Büsker zugeschaltet. Frau Büsker, wie ist denn die Stimmung im Bundestag gerade?
Ich glaube, man kann sagen, die Stimmung ist heute verdammt gut, vor allem bei Olaf Scholz. Seine Augen sind heute selten zu sehen, weil sie sich immer, wenn er grinst, ja zu so schmalen Schlitzen verengen. Und er grinst heute sehr viel. Nicht nur in den Situationen, wo ihm gratuliert wird, sondern der läuft heute schon mit einem frohen Gesicht hier tatsächlich über die Flure. Ansonsten merkt man einfach, dass es ein besonderer Tag ist. Unglaublich viel Medienpräsenz. Die Ordnerinnen und Ordner, die hier für die Abläufe sorgen und alles koordinieren, haben heute viel zu tun. Es ist auch viel Polizei hier. Die Stimmung auch unter den Abgeordneten, ich würde sagen fast aller Fraktionen recht gut. Im Plenarsaal wurden schon zahlreiche Selfies gemacht, bevor die Wahl so richtig losging, was eigentlich nicht erlaubt ist. Also im Plenarsaal darf ja nicht fotografiert werden, aber Parlamentspräsidentin Bärbel Baas, die hat heute explizit das Fotoverbot im Plenarsaal aufgehoben. Man solle sich aber nicht zu früh freuen, das werde jetzt nicht immer so. Die Tribünen sind voll. Angela Merkel sitzt ja auf der Tribüne, weil sie nicht mehr Mitglied des Bundestages ist, gab Standing Ovations am Anfang für Sie von den Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Auch Gerhard Schröder ist heute hier, saß mit auf der Tribüne, hat diverse Interviews gegeben. Also es ist wirklich sehr viel Trubel heute hier in den Hallen.
Ja, und dass Fotos im Plenarsaal gemacht werden, das ist uns gerade hier auch schon im Phoenix-Livestream aufgefallen. Herr Demand, Sie fanden das nicht so gut, oder?
Naja, ich fand es zumindest ein bisschen befremdlich. Ich fand, einerseits ist ja unser parlamentarisches Leben nicht übervoll von formalen Zeremonien. Insofern finde ich sowas wie eine Amtseidleistung eigentlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und auch die darauf folgende Geste, dass Leute kommen, Abgeordnete, und persönlich Glück wünschen, das dann sofort mit einem Instagram-Foto zu garnieren, finde ich eigentlich ein bisschen unpassend. Aber da bin ich dann vielleicht, gehöre ich einer Generation an, die damit nicht aufgewachsen ist.
Vielleicht eher so der analoge Typ, die Erinnerung reicht.
Naja, Sie waren ja trotzdem dabei.
Ja, Ann-Kathrin Büsker, nochmal die Frage an Sie in den Bundestag. Olaf Scholz ist ja heute Morgen zum Kanzler auch schon vom Bundestag gewählt worden. 369 Stimmen brauchte er dafür, eine Zweidrittelmehrheit. 395 hat er bekommen. Das heißt aber, dass er 11 Stimmen aus seiner Ampelkoalition nicht gekriegt hat. Wenn also alle aus der Ampelkoalition mit Ja gestimmt hätten, wären es insgesamt 416 Stimmen gewesen. Warum hat Scholz nicht alle diese Stimmen bekommen? Ist das klar?
Ja, wenn ich ganz kurz korrigieren darf, es waren 21 Stimmen aus der Koalition, die am Ende gefehlt haben.
Falsch gerechnet.
Sorry. Es kommt aber auch ein bisschen zustande dadurch, dass tatsächlich heute es einige Krankmeldungen gibt. Das haben wir beispielsweise aus der SPD-Fraktion gehört, dass es schlichtweg krankheitsbedingte Ausfälle gibt. Man sieht es ja an den abgegebenen Stimmen. 707 Stimmen wurden am Ende nur abgegeben. Also einige sind heute schlicht nicht da. Darüber hinaus gab es dann am Ende 6 Enthaltungen. Ich glaube, man kann einfach schon sagen, hier waren einige aus der Koalition schlichtweg nicht anwesend, konnten nicht für ihn stimmen. Vielleicht haben einige sich auch enthalten oder nicht gestimmt. Ich würde jetzt aber nicht allzu viel politischen Widerspruch daraus ableiten. Das darf man, glaube ich, an dieser Stelle nicht überbewerten. Und dass es in diesem brandneuen Bündnis vielleicht auch den einen oder die andere gibt, die nicht ganz so zufrieden ist mit dem, wie es ausgegangen ist, das ist ja am Ende dann auch kein Geheimnis.
Herr Demand, ein Satz, auf den alle schauen oder ein Satz, der gesagt wird oder nicht, ist der Amtseid und der Zusatz, so wahr mir Gott helfe. Olaf Scholz hat auf diesen Zusatz verzichtet. Er ist auch aus der Kirche ausgetreten vor einigen Jahren. Spielt das für Sie eine Rolle, ob dieser Zusatz, so wahr mir Gott helfe, da dabei ist?
Für mich persönlich spielt es keine Rolle. Ich bin ebenfalls aus der Kirche ausgetreten, aus der katholischen allerdings. Und das ist auch rechtlich überhaupt kein Unterschied. Im Artikel 56 des Grundgesetzes ist dieser Eid, die Eidesformel niedergelegt und es steht dann ausdrücklich dabei, der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Ansonsten, ich halte das für eine persönliche Frage. Mir ist es ehrlich gesagt sowas von egal. Vieles, fast alles von dem, was in dieser Formulierung niedergelegt ist, ist so hochgestimmt und macht so ein euphorisierendes Bild von Politik. Es ist ja, eröffnet einen Möglichkeitsraum oder sagt zumindest, du hast dieses Amt, das könnte deine Verantwortung sein, das kannst du beeinflussen, dass die Frage, ob dann auch noch eine so wahr mir Gott helfe Formulierung dahinter steht oder nicht, für mich jedenfalls völlig sekundär ist.
Und Sie haben gerade von Möglichkeitsraum gesprochen. Einen neuen Möglichkeitsraum muss jetzt auch die Union ausfüllen. Die ist ja jetzt in ihrer Rolle als Opposition. Ann-Kathrin Büsker, konnten Sie da heute Beobachtungen machen, wie sich die Unionsfraktion in diese neue Rolle, alte neue Rolle so einfindet?
Also heute an diesem Wahltag tendenziell nicht unbedingt, aber es hat sich ja schon in den vorhergegangenen Sitzungen, wo es tatsächlich thematisch wurde, abgezeichnet. Also bei Debatten beispielsweise zur Corona-Politik, wo sich die Union ja wirklich sehr stark von den Regierungsparteien abgegrenzt hat. Ich erinnere mich an eine der ersten Debatten hier in der neuen Konstellation des Bundestages, wo Ralf Brinkhaus als Fraktionsvorsitzende der Union Olaf Scholz wirklich sehr scharf angegriffen hat, also diese Rolle des Oppositionsführers wirklich schon gelebt hat. Man hat aber zum Beispiel auch in Debatten über die Flüchtlingssituation in Belarus, davon hatten wir jetzt ja auch schon mehrere gemerkt, dass es bei manchen Themen ein bisschen schwierig werden könnte für die Union, was die Abgrenzung zur AfD angeht. Also da war auch aus den Reihen der Konservativen teilweise doch eine recht scharfe Rhetorik zu hören, die teilweise ein bisschen an das erinnerte, was man ansonsten von der AfD hört. Und ich glaube, da konnte man so einen ersten Eindruck gewinnen, wie herausfordernd das gerade bei solchen Themen werden könnte mit der Abgrenzung. Dazu ist ja im Moment auch noch offen, wer die künftige Fraktion führen wird. Sollte Friedrich Merz neuer CDU-Chef werden, wird er ja voraussichtlich auch nach dem Fraktionsvorsitz greifen. Dann könnte sich das Auftreten der Fraktion nochmal ein bisschen verändern, wobei die Abgeordneten der Unionsfraktion immer auch ein ordentliches Eigenleben haben. Was ich übrigens noch eine ganz interessante Nebenbeobachtung heute fand, Armin Laschet war einer der ersten heute, die Olaf Scholz gratuliert haben zu seiner Wahl zum Bundeskanzler.
Ja, interessant. Und Christian Demand, wir saßen hier gerade während der Nachrichten, haben eben, wie gesagt, den Livestream verfolgt und plötzlich ging das ganz schnell. Dieser Amtseid ist eigentlich so eine Sache, die sehr, sehr schnell vonstatten geht. Dann wurde geklatscht, dann hat aber Phoenix auch sehr schnell wieder in Interviews reingeschaltet. Was ich damit sagen will, im Gegensatz zu so einer Inauguration in den USA zum Beispiel, ist ja so eine Vereidigung des Bundeskanzlers in Deutschland ziemlich wenig spektakulär, wenig pompös. Oft wird es auch bürgerlich genannt. So hat es die Redakteurin in unserer Sitzung heute genannt. Mhm. Ist das gut so?
Naja, ob das gut so ist, man kann Traditionen nicht künstlich herbeiführen. Und es gibt eine ganze Menge Gründe dafür, weshalb zumindest jetzt, ich spreche für Westdeutschland, das ich miterlebt habe. Ich bin 1960 geboren und habe also schon einige parlamentarische Perioden verfolgen können. Es gab durchaus einigen Grund, programmatisch unzeremoniös zu sein. Sowas wie einer Prosa des Lebens den Vorzug zu geben vor großem Pathos. Das wirkt dann gerade, wenn man das mit Ländern vergleicht, die uns auch sehr nahe stehen, etwa Italien oder Frankreich, wo solche Zeremonien deutlich mehr Bedeutung haben, wirkt es unterkühlt, beiläufig. Es hat seine Vor- und Nachteile. Es ist allerdings dann auch nicht, also wenn ich mir manchmal anschaue, wie Macron in der Pracht des Ancien Regime, umgeben von militärischen Ehrenbezeugungen, Formen abspielen lässt, die mir sehr unzeitgemäß erscheinen, aber eben aus deutscher Sicht, bin ich eigentlich ganz froh mit der Selbstdarstellung der Bundesrepublik in solchen Momenten.
Und noch eine Frage an Ann-Kathrin Büsker, weil wir ja auch den ganzen Tag betrachten. Es geht ja heute noch weiter. Olaf Scholz ist jetzt schon Kanzler, jetzt sind noch die neuen Ministerinnen und Minister dran. Wie geht's denn heute noch weiter?
Ja, pompös wird es heute nicht mehr. Es geht so ein bisschen weiter mit diesem was Hin und Her, was wir bisher schon gesehen haben. Es fing ja an im Bundestag, dann musste Olaf Scholz nach Bellevue, wo er dann ernannt wurde vom Bundespräsidenten. Im Moment ist die Sitzung hier im Bundestag auch wieder unterbrochen und die künftigen Bundesministerinnen und Minister, die sind im Moment in Bellevue, werden dort ernannt, kommen dann wieder hier in den Bundestag, wo sie vereidigt werden. Dann ist der Tag im Bundestag sozusagen abgeschlossen. Wir haben eine neue Bundesregierung. Es geht weiter mit den ersten Amtsübergaben im Kanzleramt um 15 Uhr. Ebenfalls im Außenministerium, im Wirtschaftsministerium kriegen wir eine Übergabe, interessant auch 16 Uhr im Bundesgesundheitsministerium. Und um 18 Uhr ist dann heute tatsächlich die erste Kabinettssitzung im Kanzleramt. Und heute Abend geht unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock tatsächlich schon auf Reisen.
Vielen Dank an Ann-Kathrin Büsker direkt in den Bundestag und danke auch bis hierhin Christian Demand. Man hört ja immer mal wieder, dass Olaf Scholz das Merkeln perfektioniert hat. Also diese nüchterne Art, wenig Emotionen, vielleicht auch nur das Nötigste sagen. Also Scholz scholzt, indem er merkelt. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, ich halte das durchaus nicht unbedingt für eine falsche, für eine seltsame Strategie. Zum einen ist es ja so sehr Typsache, dass man sich fragen muss, was wäre damit gewonnen, wenn jemand, der ohne Anstrengung ganz offenbar so wirken kann, wie er jetzt wirkt, sich aus Gründen der, wir müssen noch einen anderen Charakter zeigen, verstellen müsste und ständig noch eine Zusatzrolle spielen. Also die Rollen, die er in dieser Funktion wird spielen müssen, sind vielfältig genug. Da muss jetzt nicht auch noch sowas dazu kommen. Ich halte es auch für ehrlich gesagt albern, das zu fordern.
Ja, wir hatten heute Morgen den Biograf von Olaf Scholz im Interview, Lars Haider. Der ist gleichzeitig auch Journalist in Hamburg, kennt Scholz also auch persönlich und hat sein Buch den Außenseitern gewidmet.
Der ist auch in der SPD übrigens genauso wie Angela Merkel in der CDU eher ein Außenseiter gewesen, vielleicht immer noch. Man hat ihn nicht so richtig ernst genommen. Die SPD hat ihn, obwohl er ja schon Bundesarbeitsminister war und dann Bundesfinanzminister und Hamburger Bürgermeister, nie besonders geliebt. Wenn es Wahlen gab auf dem Parteitag, war Olaf Scholz immer der, der die niedrigsten Werte bekommen hat. Und am Ende hat sich einer durchgesetzt, der auch in der SPD gar keine Hausmacht hatte. Und ich finde, vielleicht müssen die Parteien nach den Erfahrungen mit Merkel und Scholz mal genau hingucken, wen sie da eigentlich in ihren Reihen haben und ob sie vielleicht manchmal Leute übersehen, weil sie nicht so laut, nicht so nach außen gehend sind.
Also müssen die Parteien besser hingucken? Braucht es vielleicht eine andere politische Kultur sogar?
Ich weiß es nicht. Wir hatten ja mit Frau Merkel auch nicht unbedingt hier eine Persönlichkeit, die extrem aus sich herausgeht. Und wenn jetzt zweimal hintereinander die sogenannten Außenseiter obsiegen, ist das ja, spricht es ja eher dafür, dass die sich auch von irgendwie durchsetzen werden. Es ist, mir scheint es allerdings auch sehr angenehm. Es gibt diplomatischen Spielraum, wenn jemand sich ständig sehr schnell erregbar zeigt und sehr schnell auf die erste Frage eines Journalisten, einer Journalistin gleich mal einen Dreizeiler folgen lässt, der nachher eine Titelzeile gibt, dann engt es den Spielraum für Politik extrem ein. Ich finde, so eine Reserviertheit ist für ein solches Amt eher hilfreich.
Obwohl zum Beispiel, ich weiß nicht, ich denke jetzt an so jemanden wie Markus Söder, der hatte in der Corona-Lage oft sehr hohe Zahlen in seinem Land, hat es aber immer wieder geschafft, mit Forderungen zum Beispiel nach schärferen Maßnahmen oder auch mit Ideen, so diese Wirkung zu erzielen, dass er einer der Macher ist, der die Lage im Griff hat. Also auch das ist ja eine Fähigkeit, die es auch braucht. Also dieses Vorangehen, Raum einnehmen und sich präsentieren.
Ja, aber darf nicht vergessen, dass ihm natürlich diese Fähigkeit dann irgendwann auf die Füße gefallen ist, nämlich zu einem Zeitpunkt, als ich nicht mehr übersehen ließ, dass die Zahlen katastrophal sind. Und dann ist natürlich so eine Kluft zwischen den Forderungen und dem lauten Auftreten und dem, was in der Zwischenzeit politisch hätte auf den Weg gebracht werden müssen, wird unübersehbar. Und das ist womöglich auch keine sonderlich sinnvollen Rahmenbedingungen, Politik zu machen.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie das Gefühl haben, dass sich dann offensichtlich doch diese leiseren Töne durchsetzen. Mein Eindruck ist trotzdem, dass in der Politik allgemein diese sehr, ich nenne es jetzt mal Platzhirschtöne oder diese lauten Töne, dieses sehr große Selbstbewusstsein, ohne vielleicht direkt inhaltliche Ideen zu liefern, trotzdem noch vorherrschend ist. Also ich habe zum Beispiel letztens ein Interview gelesen mit einer Politikerin, da ging es darum, warum in diesem Fall eher introvertiertere Frauen oft das Handtuch werfen. Und die hat erzählt von Sitzungen, in denen sehr, sehr viel geredet wird, weil sich alle selbst beweihräuchern, sich selbst in den Vordergrund stellen.
Ist das wirklich ein politisches Phänomen? Also ist das nicht in jeder Institution so? Ich habe nicht allzu lange, nämlich 6 Jahre, in einer sehr kleinen Kunsthochschule gelehrt, in der es dann Gremiensitzungen gab, etwa des Hochschulrats. Und da kann man doch genau dieselben Typen sehen. Also wer will denn überhaupt in ein solches Gremium und warum? Gerade wenn es in diesem Fall dann noch ehrenamtlich ist, da gehen doch die Leute vor, die auch den Eros mitbringen. Und dazu braucht man dann Geltungsdrang, dazu braucht man das Gefühl, über eine solche Funktion und über das, was man damit machen kann, auch eine Befriedigung zu haben. Insofern ist das nichts, was die meines Erachtens Politik als solche in irgendeiner Form auszeichnet, sondern das ist was, was sie ganz sicher auch in Banken, in jeder anderen Institution. Im Hörfunk war ich 10 Jahre, beim Bayerischen Rundfunk. Hey, da war es nicht anders.
Viele Rampensäue im Hörfunk, beim Fernsehen vielleicht noch ein paar mehr. Ich würde Ihnen da zustimmen, nur ist ja Politik eben auch eine Art Spiegel der Gesellschaft oder repräsentiert ja die Gesellschaft. Und wenn man da ansetzt und sagt, die politische Kultur, auch wenn wir jetzt einen Kanzler haben, der eher die leiseren Töne bevorzugt, ist trotzdem immer noch die des Lautseins und sich in den Vordergrund stellens. Und
ja, aber ist es tatsächlich, ist das, worüber wir dann sprechen? Wir sprechen ja dann weniger darüber, ob eine Entscheidung laut gefallen ist, sondern wir sprechen doch dann eher, ob sie gefallen ist und ob sie sinnvoll ist. Also ich glaube, das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Ich habe den Optimismus, dass sich die Lautsprecher irgendwann auch, dass sich das erschöpft, dass es als Geste und meistens als wohlfeile Geste entlarvt wird, wenn halt keine Taten folgen. Man darf nicht vergessen, dass Politik ein schwieriges Geschäft ist, das einen sehr, sehr langen Atem, eines langen Atems bedarf, in dem die Leute sich auch selbst motivieren müssen. Und dann ist dort sich einzubringen und vollständig da zu sein, den Mund aufzumachen, sich hinzustellen und zu sagen, so und so soll es sein, ist auch nicht per se schlecht.
Noch ein Gedanke zu Olaf Scholz und seinem Leise-Sein. Es kann ja auch ein Nachteil sein. Er musste sich zum Beispiel vor dem Untersuchungsausschuss rund um den Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard verantworten. Und da wurde er mehrfach aufgefordert, doch bitte lauter zu sprechen, verständlicher zu sprechen. Also auch das kann ja Strategie sein, durch leise Töne Probleme einfach wegzuschweigen. Könnte das ein Problem werden in seiner Kanzlerschaft?
Das glaube ich nicht. Allerdings bin ich über die Details dieses Untersuchungsausschusses so schlecht informiert, dass ich mir da nicht anmaßen möchte, irgendwie ein Urteil zu sprechen. Nein, das wird kein Problem sein. Es ist ja nicht so, dass die Lautstärke als solche, es geht ja auch um so etwas wie Bestimmtheit. Und wenn es etwas gibt, was Olaf Scholz ganz sicher kann, dann ist bestimmt auftreten. Man hat sicher nicht den Eindruck, hier mit einem Jein-Typen zu tun zu haben. Insofern glaube ich nicht, dass ihm das auf die Füße fallen wird.
Eine Anekdote noch dazu. Ich habe mal ein Interview mit Katharina Barley gemacht und die hat mir erzählt, dass sie bewusst langsam und leise spricht, damit die Aufmerksamkeit dann wirklich bei ihr ist. Kann also auch ein Vorteil sein. Von der großen Politik kommen wir jetzt zum großen Sport, in dem aber eigentlich auch ziemlich viel große Politik drin steckt. Die USA, die haben ja jetzt angekündigt, die Olympischen Winterspiele in China diplomatisch zu boykottieren. Damit meinen sie, sie werden keine Regierungsvertreterinnen und Vertreter dahin schicken. Grund dafür sind Menschenrechtsverletzungen, speziell der Uiguren. Und jetzt schließt sich Australien an. Es werden also auch keine australischen Politikerinnen und Politiker nach China reisen. Und immerhin ist China Australiens größter Handelspartner. Also damit ja einiges aufs Spiel, die Australier. Ist das ein mutiger, richtiger Schritt, Herr Demand?
Naja, es ist zumindest eine interessante Option, die Spiele nicht zu bestreiken und nicht zu sagen, also unsere Athleten fahren da nicht hin, sondern ganz eindeutig zu sagen, es gibt hier eine politische Dimension und es gibt eine sportliche Ebene und auf der politischen Ebene setzen wir ein Zeichen. Grundsätzlich zunächst mal nichts dagegen zu sagen.
Trotzdem frage ich mich immer, ob man das wirklich so trennen kann, Politik und Sport. Also ich denke da zum Beispiel an die Fußball-WM in Katar oder auch die UEFA-Diskussion um die Regenbogenflagge, die Regenbogenflagge verboten wurde, wo immer gesagt wurde, der Sport ist der Sport, die Politik ist die Politik. Aber Sie haben auch schon direkt den Kopf geschüttelt, kann man nicht trennen.
Nein, komplett nicht, aber in diesem Fall, wenn man sagt, es gibt, die ziehen da noch eine Ebene ein, das finde ich an sich ganz gut. Es ist nicht die Kompletteskalation, das ist ja auch etwas, was man nicht will. Eine komplette Absage der Spiele würde dann wiederum politische Folgen haben, mit denen man nicht konfrontiert sein möchte. Deswegen ist das halt der Versuch, eine politische Ebene sichtbar zu machen, einer großen Sportveranstaltung und auf dieser Ebene zu reagieren. Und das führt im besten Falle dazu, dass die Eskalation nicht so groß wird, aber das Zeichen groß genug, dass es mediale Aufmerksamkeit generiert.
Die gibt es auf jeden Fall. China verurteilt das auch aufs Schärfste und kündigt an, hat jetzt schon angekündigt, dass die USA dafür bezahlen müssen. Es gibt aber auch Stimmen, speziell auch aus der EU, denen geht dieser diplomatische Boykott nicht weit genug. Also die FDP-Politikerin Nicola Beer, Vizepräsidentin des EU-Parlaments zum Beispiel, die sagt, wir können nicht nur im Windschatten der USA bleiben und plädiert wirklich für einen kompletten Boykott, also politisch und sportlich. Wie fänden Sie das?
Ich muss sagen, da fühle ich mich wirklich überfragt. Es ist seltsam an dieser Frage ist dann, warum fällt es denen jetzt ein? Also ich meine, die Vergabe der Olympischen Spiele, ähnlich wie für die Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften, hat einen Vorlauf von vielen, vielen Jahren. Die Menschenrechtssituation hat sich in dieser Zeit nicht so dramatisch verändert, dass man sagen müsste, hoppla, jetzt ist das mal auf der Agenda, jetzt machen wir diesen Schritt. Dann sollte man sich vielleicht zu Zeiten über solche Dinge Gedanken machen, in denen man so etwas noch absagen oder eben auch nicht vergeben kann.
Jetzt frage ich mich trotzdem manchmal, diese Sportveranstaltungen werden dann so ein bisschen als Stellvertreterbühne für diese Konflikte, die wir ja gerade auch schon angesprochen haben, verwendet. Ich frage mich manchmal, muss es dann nicht eigentlich auch an anderer Stelle sehr, sehr deutliche Sprachen geben? Also zum Beispiel Sanktionen oder eben auch als Staat ein Verbot für Unternehmen, die zum Beispiel in dem Gebiet, wo Uiguren leben, produzieren lassen?
Die Frage ist ja nur, kann man alles machen? Die Frage ist, wie viel man damit erreicht. Es geht in diesem Fall, glaube ich, in erster Linie um eine mediale Geschichte. Es geht um einen öffentlichen Gesichtsverlust für China. Es geht darum, ein Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Es geht darum, Geschlossenheit der demokratischen Staaten im Angesichts solcher Menschenrechtsverletzungen zu demonstrieren. Zu einem, ich würde Ihnen da recht geben, eher geringen Preis. Aber warum nicht? Also das gesamte Arsenal diplomatischer Möglichkeiten ist so vielfältig und gestaffelt. Das ist eine der niedrigeren Eskalationsstufen, aber schmerzhaft genug, weil es die Hoffnung, deren wegen man so etwas ausrichtet im eigenen Land, nämlich dann eine Bühne zu haben zur Selbstdarstellung, weil es diese Hoffnung verletzt.
Mein Gast Christian Demand ist als Kunsthistoriker und Kulturphilosoph genau der richtige Mann für unser jetziges Thema. Es gibt nämlich Streit um die Restaurierung der Pariser Notre-Dame-Kathedrale und genauer um die Inneneinrichtung. Ein Brand hat ja im Jahr 2019 ziemlich viel vom Dachstuhl und auch weitere Teile der Kathedrale kaputt gemacht. Und morgen sollen neue Pläne für diese neue Innengestaltung vorgestellt werden. Die sind aber vorab durchgesickert. Und Herr Demand, Sie sind eigentlich auch Inneneinrichtungsexperte. Sie haben nämlich schon mal zur Inneneinrichtung von Wohnungen geforscht. Und wenn Sie jetzt von der Privatwohnung sich ein bisschen vergrößern, an die Kirche an Notre Dame denken. Was ist da Ihr Impuls? Inneneinrichtung modernisieren oder eher möglichst originalgetreu wieder aufbauen?
Naja, die Frage ist, was wird da unter Inneneinrichtung verstanden, wenn es um die Frage geht, ob das Korbgestühl durch Bänke ersetzt wird oder sonst was, dann würde ich sagen, sind das nicht wirklich satisfaktionsfähige Diskussionen, die man da macht. Das sollen die machen, wie sie wollen. Es geht aber vermutlich um sehr, sehr vieles dort, was die Atmosphäre des Innenraums angeht. Also etwa, ich habe gelesen, dass es auch um die Frage geht, ob der Dachstuhl beleuchtet wird, ob das Gewölbe sichtbar ist. Es dürfte einiges an Figurenschmuck in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Also der Schaden innen ist immens und da stehen sich dann in solchen Fällen immer die beiden Lager gegenüber, nämlich die sagen, da ist jetzt was passiert. Ergo haben wir die Möglichkeit, endlich mal dieses und jenes umzubauen. Es gibt in einer Kathedrale wie dieser mit diesem unglaublichen Zustrom an Leuten, die da nicht etwa liturgische Aufenthalte haben, sondern es einfach mal anschauen wollen, um das Selfie zu machen. Und zwischen denen, die als Kunsthistoriker reingehen, die als Konservatoren beschäftigt sind, die die Dombauhütte leiten oder unterstützen, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was gemacht werden darf und soll. Und dazu muss man dann immer sagen, was ist eigentlich der Ursprungszustand, also welcher Zustand soll erhalten werden? Und das ist bei Kirchen jeder Art, aber ganz besondere bei Kathedralen, die über Jahrhunderte gebaut wurden und ständig ihre Gestalt verändert haben, ohnehin extrem schwer zu sagen.
Und welchem Lager würden Sie sich da zurechnen? Ich konnte es jetzt nicht so richtig raushören. Sind Sie aber da tatsächlich der Kunsthistoriker, der sagt, doch möglichst so, wie es historisch eben auch aussah?
Naja, die Frage ist ja, die würde das der Kunsthistoriker wollen. Es gibt eine wichtige Figur, die die deutsche Denkmalpflege mitgeprägt hat, ein Kunsthistoriker, der in Straßburg gelehrt hat, während der Kaiserzeit, Georg Dehio. Der war in einer Zeit, also um die Jahrhundertwende, öffentlich gewirkt und hat viele Diskussionen angestoßen und im Grunde genommen sind wir nicht weiter als damals. 1905 hat er geschrieben, also was macht denn die Denkmalpflege? Die Denkmalpflege will nicht restaurieren. Die Denkmalpflege erhält, was da ist und wenn es rekonstruiert werden soll, dann ist eine Grenze überschritten, die wir eigentlich nicht überschreiten sollten. Wenn was weg ist, ist es eben weg. Das ist, muss man sagen, formuliert worden in einer Zeit, bevor in Deutschland sehr große Kriegsverheerungen waren. Also die, womit man es da zu tun hatte, war ab und zu mal ein Brand, aber eben keine wirklichen Verheerungen. Deswegen konnte man das auch nicht nach 1945 in dieser Form genauso durchsetzen. Aber es hat sich hier schon extrem für den Erhalt und gegen die Rekonstruktion eingestelltes Klima ergeben.
Obwohl ich sagen muss, ich finde historisches Flair, also klar, das klingt jetzt so nach Event, war schon durchaus beeindruckend. Also ich war gerade am Wochenende in der Residenz in Würzburg. Konnte man sich schon ganz gut reinträumen in diese Gemächer der fürstlichen Bischöfe aus dem 18. Jahrhundert. Da war natürlich auch nicht alles originalgetreu aufgebaut, aber zumindest so, wie es früher wahrscheinlich aussah. Und es war auch erklärt, wo die Originalmaterialien wieder auch verwendet werden konnten.
In der Würzburger Residenz hatten sie allerdings zum einen eine unglaublich gute Dokumentation, zum anderen doch ein sehr, sehr viel Substanz da. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ein Gebäude da ist, dann ist es 100 Jahre, bleibt es, wie es ist und dann kommt ein schlimmer Vorfall oder es wird verkauft und es wird verändert, sondern die Frage nach der, was ist original und nicht und was soll rekonstruiert werden oder nicht, beginnt ja mit dem ersten Tag. Es ist ja schon die Frage, ob Patina eigentlich zu einem Gebäude gehört oder nicht. Ich habe mir das Stadtschloss in Berlin angeschaut. Ich fand es grauenvoll, davor zu stehen. Das ist wie aus dem Katalog, wie aus Speckstein geschnitten. Grauenvoll sieht das aus, weil für mich persönlich, ich möchte daraus kein allgemeines Gesetz ableiten, die Patina eines solchen Gebäudes dazugehört. Das noch einmal zu bauen, als wäre es gerade erst
aus den runtergefallen, Ruinen auferstanden.
Ja, aus Balsaholz, halte ich für seltsam.
Ja, im Fall Notre Dame sprechen die Kritikerinnen und Kritiker vom Verschandeln und haben Angst, dass es dann danach wie eine Landebahn aussieht oder dass es zum Disneyland-Erlebnisparcours wird. Wir sprechen gleich nochmal weiter über die Frage, wie der Innenraum in Notre Dame oder wie es mit der Modernisierung oder dem historischen Belassen aussehen sollte. Und Herr Dehmann, wir waren gerade bei dem Punkt, ob man eben modernisieren muss. Sie hatten als Negativbeispiel das Berliner Stadtschloss genannt, wo die Patina fehlt. Höre ich daraus, dass Sie dann eigentlich dafür wären, die Gebäude wirklich auch so zu lassen, wie sie sind? Also weder Modernisierung noch vielleicht mit sehr viel Aufwand es so herzustellen, wie es ganz früher mal war?
Naja, man muss es von Einzelfall zu Einzelfall sehen, und dazu gehört, also das ist das Problem solcher Generaldiskussionen. Man kann nicht über die Inneneinrichtung als solche sprechen, sondern man muss sich ganz genau anschauen, worum geht es da? Geht es da um die Bankreihen? Ja, da muss man sagen, Bestuhlung, seit wann gibt es die überhaupt? Das ist eine sehr neue Sache. Was ist überhaupt eine Rekonstruktion, müsste dann erstmal gefragt werden und beantwortet werden. Das ist schwierig. Ich bin grundsätzlich eigentlich jemand, der intuitiv gegen rekonstruktive Eingriffe ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass auch da kommt es auf den Einzelfall an. Ich habe mir die Frauenkirche in Dresden damals angeschaut und bin mit dem Schauder hingegangen zu sagen, das ist sicher ganz, ganz grauenvoll geworden. Das ist großartig geworden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Raum, fand das eine tolle Sache, schön gemacht. Schon weniger lustig finde ich, wie drumherum jetzt plötzlich ein barockes Dresden wieder ersteht, das den Brandschutzbestimmungen des Jahres 2020 und etc. Entspricht und deswegen andere Geschosshöhen hat und so weiter. Also das ist wirklich was von Fall zu Fall entschieden werden muss. Aber dass da nichts geändert werden dürfte, ist völlig absurd, gerade bei einem Sakralraum. Wenn man sich anschaut, wie eine solche Kathedrale entstanden ist, die ist entstanden, indem Schicht für Schicht zerstört wurde. Es gab einen Ursprungsbau, womöglich eine Krypta, das ist abgerissen worden, überbaut worden, und dann ist in jeder Generation, die weitergebaut hat, und es ist ständig gebaut worden, die ist liturgisch genutzt worden, da waren die Dachstühle noch nicht drauf. Da waren ständig irgendwelche Interimslösungen, weil man die Steinmetze nicht gebracht hat, weil das Material nicht da war, weil die Pest da war. Das, was wir hier als statisches Ergebnis haben und was uns so vorkommt, als gäbe es da einen Plan, und der sei dann realisiert worden und dem müssen wir treu bleiben, ist eine vollkommene Fiktion. Das müsste, also interessanter wäre es, eine Art Zeitraffer sehen zu können und sich dann mal vor Augen zu führen, wie mobil eine solche Geschichte ist.
Sowas wäre dann vielleicht sogar eine Idee für irgendwelche Wandprojektionen, wie sie jetzt auch in Notre Dame geplant sind. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, es ist wichtig zu wissen, worüber wir sprechen. Also in Notre Dame ist es ganz konkret so, dass zum Beispiel Bänke mit Lämpchen und Lautsprecher im Gespräch sind. Zeitgenössische Fenster waren im Gespräch, sind jetzt anscheinend aus diesem Entwurf wieder rausgeflogen. Ich würde sagen, ist am Ende wahrscheinlich auch einfach eine ganz große Geschmacksfrage. Also ich musste auch, als ich gesehen habe, dass Sie über Inneneinrichtungen geforscht haben, ganz stark an Pierre Bourdieu, den Soziologen, denken, der in Wohnungen gegangen ist und einfach auch ganz unterschiedliche Inneneinrichtungen bei unterschiedlichen Menschen analysiert hat. Also am Ende hat er auch gesagt, das ist eine Geschmacksfrage.
Ja, da ist auch eine Geschmacksfrage, aber es hat auch was mit Mut zu tun. Also gerade was die Fenster angeht, es gibt dort graues Glas aus der Zeit des Historismus.
Grisaille heißt es.
Im 19. Jahrhundert ist nämlich Notre Dame heftig umgebaut worden, nämlich von Viollet-le-Duc, einem Architektendenkmalpfleger der damaligen Zeit. Also auch das ist nicht original, irgendwie aus dem Mittelalter. Wir müssen sehen, dass das sich ständig verändert hat und dass deswegen einfach nur die Ausgangsposition, lassen Sie uns doch das Original behalten, vollkommen aberwitzig ist. Auf dieser Basis lässt sich keine Diskussion führen und keine Entscheidung.
Christian Demand mit einer jetzt doch noch klaren Meinung, würde ich sagen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und morgen werden die Pläne über die Innengestaltung von Notre Dame vorgestellt. Dann wissen wir auch ganz konkret, wie sie dann künftig aussehen soll. Und das Kulturministerium in Frankreich muss das dann aber auch noch absegnen. Und das scheint dann doch eher zum historisch Korrekten zu tendieren. Christian Demand war in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur mein Gast. Er ist der Herausgeber der Kulturzeitschrift Merkur. Und wir hatten es ja gerade von Inneneinrichtungen, die Herr Demand erforscht hat. Herr Demand, haben Sie, wenn Sie sich's wünschen dürfen, den Wunsch nach einer bestimmten Wohnung, einer bestimmten Person, die Sie mal gern angucken und erforschen wollen würden?
Nee, aber ich hatte schon sehr, sehr lange, das Interesse geht auf meine Kindheit zurück. Mein Vater war Werkbundmitglied und hat mir das also in der Erziehung vermittelt, sich für solche Dinge zu interessieren. Und eigentlich war es für mich immer ein Traum, wäre es gewesen, so eine Art Blankopass zu haben. Also einfach, wo man auch ist, klingeln zu dürfen, den vorzuzeigen und sagen, tut mir leid, ich weiß, ich störe, aber ich darf Ihre Wohnung anschauen. Fände ich ganz, ganz großartig.
Vielleicht können Sie ja so eine App mit einem QR-Code entwickeln, genau, sowas, und sagen, ich muss hier was kontrollieren. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Demand, für diese Stunde. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.